Ja, sinnerfülltes Leben. Diese Frage sollten wir sicher alle mal stellen. Wozu lebe ich überhaupt? Ich möchte beginnen mit zwei kleinen Geschichten, die sind Realität gewesen. Da war ein 16-jähriger Schüler auf der Klassenfahrt nach Italien. Und plötzlich bekommt der Vater zu Hause einen Anruf von der Polizei in Italien. Er möge bitte schnellstens hier runterkommen. Sein Sohn habe sich das Leben genommen, mit 16 Jahren, hat einen Abschiedsbrief hinterlassen. Er wolle nicht so enden wie sein Vater, der die Karriereleiter nach oben geklettert sei und am Sinn des Lebens vorbeigelebt habe. Mit 16 Jahren keinen Sinn mehr gefunden, Selbstmord begangen. Peter Hane berichtet in einem Buch von einem 18-jährigen Manfred. Manfred fährt mit einem dicken Auto vor das Haus von Peter Hane. Man könnte doch meinen, er hatte alles gepackt, 18 Jahre, gerade Abitur. Und dann erzählt dieser Manfred seine Lebensgeschichte. Er sagt, ich bin zu Hause aufgewachsen mit einem 2 Jahre jüngeren Bruder. Die Eltern haben sich nicht um uns gekümmert. Die waren immer beschäftigt mit dem Betrieb, mit der Firma. Keine Zeit für uns. Die Tante musste aufpassen. Und als wir dann ein bisschen älter waren, blieb die Tante eben auch zu Hause. Dann hieß es, die Jungs sind schon alt genug, die können das alleine machen. Keiner hat sich um die beiden gekümmert. Die Eltern meinten, wenn sie es irgendwann mal erreicht haben, was sie erreicht haben sollten, keiner weiß es, dann wollen wir uns um die Kinder kümmern. Dieser Zeitpunkt kam nie. Kurz vor dem 16. Geburtstag des Jüngeren fassen die beiden einen dramatischen Entschluss, aus dem Leben zu scheiden. Sie gehen systematisch in die Nachbardörfer, in die Apotheken, kaufen Schlaftabletten und am Geburtstag des 16-Jährigen gehen sie in den Wald. Den Geburtstag hatten die Eltern auch vergessen. Und dann nehmen die beiden Schlaftabletten. Für den jüngeren Sohn gab es keine Chance mehr. Der Manfred wird am nächsten Morgen vom Forstarbeiter gefunden, kommt ins Krankenhaus und überlebt es dann. Und er steht kurze Zeit später vor Peter Hahn und sagt, ich könnte mein Leben wegwerfen wie Müll in die Tonne. Ein 18-Jähriger. Vielleicht kennen wir alle solche Begebenheiten, wo Menschen auf der Suche nach dem Sinn des Lebens waren und gescheitert sind und dann im Selbstmord geendet haben. Wenn man diese Frage nicht beantworten kann, wozu ich lebe, dann ist der Weg zum Selbstmord nicht weit. Das ist so. Deswegen ist das eine ganz, ganz wichtige Frage. Wir haben auch nur ein einziges Leben zu leben. Eine ganz banale Weisheit eigentlich. Und doch machen wir uns da keine Gedanken. Unser Leben ist eben nicht wie ein Schulheft. Als ich zur Schule ging, das ist schon einige Jahre her, hat man so ein Heft, der ganz ordentlich angefangen, kennt ihr sicher auch. Die ersten Seiten waren perfekt. Und irgendwann mittendrin, dann fing das an zu schludern und dann sah das Heft am Ende ziemlich wüst aus. Und manchmal habe ich das Heft gar nicht bis zum Ende vollgeschrieben. Das war zu schrecklich. Und habe dann wieder neu angefangen. So ist unser Leben eben nicht. Wir können es nicht mehr neu anfangen. Einmal gelebt, ist es gelebt. Und dann ist unser Leben auch noch von ungewisser Dauer. Wir wissen nicht, wie lange unser Leben währt. Ich könnte Beispiele bringen von 14-Jährigen, 17-Jährigen, 18-Jährigen jungen Leuten, die plötzlich aus dem Leben gerufen wurden. Auch von Rentnern. Ein guter Bekannter ist 65 und freut sich auf das Rentnerdasein mit seiner Frau. Er erlebt das nächste Jahr noch nicht. So ganz plötzlich kommt es. Also auch von ganz ungewisser Dauer. Und wir wollen doch nicht einfach so unser Leben gelebt haben, ohne zu wissen, wozu wir da waren, und dann vor unseren Schöpfer zu treten und ihm zu sagen, du hast mir zwar das Leben gegeben, aber ich weiß nicht wozu. Ich habe mein Leben einfach so gelebt. Das darf uns auch nicht passieren. Deswegen ist es eine ganz, ganz wichtige Frage, wozu lebe ich? Das so mal als Einstieg. Der Liedermacher Wolf Biermann hat einmal gesagt, da muss doch noch Leben ins Leben hinein. Hat das gut erkannt. Unser Leben ist also mehr als nur das Wissen um unsere bloße Existenz, als mehr als nur biologisches Funktionieren. Es geht tatsächlich um Lebensinhalt. Und die Frage ist, was macht mein Leben zu einem sinnerfüllten Leben? Mehr Urlaub? Mehr Freizeit? Mehr Geld? Wenn das sinnerfülltes Leben wäre, wären 50% der Weltbevölkerung ohne Sinn. Wir suchen ja eine Antwort, die allgemeingültig ist. Ich weiß nicht, welche Antwort Sie sich schon mal gegeben haben, wozu Sie leben. Ich möchte gleich über einen Mann nachdenken mit Ihnen, der hat diese Frage sich gestellt und er hat mehrere Möglichkeiten aufgezeigt, wie man zu einem sinnerfüllten Leben kommt. Und ich lese jetzt aus dem Buch Prediger, einem Buch aus dem Alten Testament, das der weiseste Mann geschrieben hat, Salomo, König Salomo, der diese Frage nachgedacht hat. Dieser Mann war nicht nur weise, dieser Mann war auch unwahrscheinlich reich. Eine Kombination, die es heute sehr selten gibt. Und dieser Mann stellt sich dieser Frage, wozu lebe ich? Und wir könnten doch denken, so ein Mann, König, Reichtum, intelligent, ja, der muss ja gar keine Frage stellen, oder? Doch, er stellt sich dieser Frage und wir sind überrascht, zu welchen Antworten er kommt. Ich lese aus dem Buch Prediger immer mal so Stichpunkte vor, um zu zeigen, dass er mehrere Möglichkeiten erwogen hat und was das Ergebnis seiner Untersuchung war. Aus Prediger 2, Vers 1. Ich sprach in meinem Herzen wohlan, ich will dich prüfen durch Freude und genieße das Gute. Der erste Punkt, über den er nachdenkt, ist also Freude und Spaß zu haben. Und das ist ja so ein Thema für junge Leute. Spaßgesellschaft, davon spricht Peter Hane auch in einem seiner Bücher. Das ist etwas, was junge Leute anzieht. Die wollen Fun haben, nennt man es heute in Neudeutsch oder auch Neuenglisch. Wir sagten früher noch Spaß haben dazu. Aber das war so das Thema. Da gibt es also Leute, die leben eigentlich nur vom Wochenende zum Wochenende, von einer Party zur nächsten Party. Die meinen, dadurch wäre Lebenssinn erreicht. Spaß zu haben. Aber wenn man dann mal plötzlich krank wird, dann ist es mit Spaß vorbei. Und wenn Spaß Lebensinhalt ist, ich möchte immer was dagegen überstellen, und ich werde plötzlich krank oder werde arbeitslos oder finde keine Arbeit, dann ist es mit Spaß vorbei. Und dann habe ich plötzlich keinen Lebenssinn mehr. Nächster Punkt, über den dieser Mann nachdenkt. In Vers 3, ich beschloss in meinem Herzen, meinen Leib durch Wein zu laben. Alkohol. Auch so ein großes Thema. Wir sind ein Volk von Alkoholikern. Menschen, die ihren Sinn im Alkohol finden, das sind jetzt nicht nur junge Leute mit gemeint. Da freut sich schon der Familienvater auf den Abend, wenn er wenigstens wieder seine 2 Gläser Wein trinken kann. Er denkt also schon am Morgen an den Abend, dann läuft wieder der Rotwein die Kehle herunter, ja? Der freut sich am Alkohol. Nun, vielleicht hier unten in der Gegend noch ein bisschen ausgebreiter als aus Hessen, wo ich komme. Aber hier gibt es ja auch alkoholfreies Bier. Aber Alkohol ist ein großes Thema auch. Junge Leute nennen das heute Komasaufen. Es gibt Flatrate-Saufen. Die leben also tatsächlich nur für den Alkohol. Die warten schon am Montag wieder auf den Freitag, wo sie wissen, sie können sich die Birne vorlaufen lassen. Aber was bleibt denn wirklich über? Leerer Geldbeutel, dicker Kopf, mehr nicht. Alkohol kann kein Lebenssinn sein. Das leuchtet eigentlich jedem Menschen ein. Aber doch leben viele so danach. Und noch einmal, nicht nur junge Leute. Es ist auch immer wieder für Ältere eine Gefahr. Die glauben, das sei lebenserfüllend. Nächster Punkt, über den dieser König Salomo nachdenkt, in Vers 4. Ich unternahm große Werke. Ich baute mir Häuser. Ich pflanzte mir Weinberge. Ich machte mir Gärten und Parkanlagen und pflanzte darin Bäume von allerlei Frucht. Das muss man mal im zweiten Buch Chronik nachlesen, was für ein Haus er sich gebaut hat. Unvorstellbar. Reichtum, Besitz anzäufen. Jetzt kommen wir vielleicht doch ein bisschen näher an unsere Realität. Spaß, denke ich, ist vielleicht nicht das große Thema. Alkohol vielleicht für Sie auch nicht. Aber jetzt geht es um Reichtum und Besitz anzuhäufen. Nun, Reinhard Lorch kommt aus dem Schwabenland und da ist vielleicht auch so ein bisschen ausgeprägter, dass man so doch schaffle, schaffle Häusle baue, ja, das sagt man doch schon mal. Dass man also auf jeden Fall ein eigenes Haus haben muss. Und wer kein eigenes Haus hat, zählt nicht. Und der eigene Garten, der Schrebergarten gehört dazu, der muss gepflegt werden. Man lebt also für seinen Besitz und versucht, Reichtum zu mehren. Was ist die Folge davon? Es gibt eine Wirtschaftskrise und da gibt es einen großen Industriellen, der nimmt sich deswegen das Leben. Weil mit der Wirtschaftskrise alles vorbei war, da war es nicht mehr mit Reichtum, kein Geld mehr vorhanden. So schnell kann es sein, wenn wir Lebensinhalt im Geld sehen, im Reichtum, und plötzlich ist alles weg, dann hat man keinen Lebensinhalt mehr und nimmt sich das Leben. Das ist die Folge davon, wenn man darauf sein Leben baut. Aber das leuchtet auch ein. Es gibt sehr viele arme Leute auf dieser Erde. Die Hälfte der Weltbevölkerung, über die Hälfte, hat nicht den Luxus, den wir hier oben haben. Und wenn Reichtum und Besitz Lebenssinn wäre, würden die völlig sinnlos in Afrika leben, außer so ein paar reichen Leuten. Der Rest hätte keinen Sinn im Leben. Schrecklich wäre das doch. Nächster Punkt, über den König Salomo nachdenkt, in Vers 8. Ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen. Musik und Kunst kann Lebenssinn sein. Nun, ich bin jetzt ein Kunstbanause. Es gibt Leute, die, wenn die Beethovens Achte hören, das Herz geht ihnen über, ja. Dann schweben die in irgendwelchen Regionen. Die sammeln irgendwelche Schriften, also Texte von Dichtern oder auch Musikstücke. Die leben darin. Aber hält das? Trägt das wirklich im Krankheitsfall? Trägt das, wenn ich ans Sterben denke? Da merken wir auch nicht. Verschafft mir auch nicht Lebenssinn. Nächster Punkt, über den König Salomo nachdenkt. Ich verschaffte mir die Wonnen der Menschenkinder, Frau und Frauen. Sexualität. Wir sind eine ganz sexuelle Gesellschaft geworden. Dieser König Salomo hat unvorstellbar 1000 Frauen gehabt. Eins meiner Kinder fragt mich mal, Papa, wer hat das eigentlich gemacht? Sag ich, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. 1000 Frauen hat er gehabt. Der glaubte wirklich, dadurch würde er Lebenssinn bekommen. Eine Frau nach der anderen angeschafft und so viele Kinder, wie es geht, in die Welt geschafft oder gesetzt. Er denkt weiter nach. Und ich wurde groß und größer, mehr als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Ansehen hat er bekommen. Er war der Mann, der weltbekannt war. Da kam einmal eine Königin von ganz weit weg aus Afrika angereist nach Jerusalem, um diese Weisheit des Königs Salomo zu hören. 2. Könige 9, können Sie das nachlesen. Er hatte ein unwahrscheinliches Ansehen. Was hält heute eigentlich die Politiker heute an der Macht oben? Wenn sie ehrlich sind, Ansehen und Macht. Aber irgendwann ist das vorbei. Wenn der Gauk aufhört, spricht man noch vielleicht einige Jahre, wenn ein toller Präsident er gewesen ist, ja, kriegt nachher noch eine schöne Urkunde erreicht, aber ist das für ihn lebenserfüllend gewesen? Diese 5 Jahre, wie lange macht man das? 5 Jahre? Dann vorbei? Ansehen zu bekommen. Er sagt dann als letztes, ich hasste alle meine Mühe, Arbeit. Und jetzt kommen wir vielleicht doch auch an unsere Gesellschaft wieder. Dass Arbeit vielleicht Lebenssinn ist, hat mir ein junger Mann gesagt. Ich war unterwegs in einem Dorf und hat christliche Traktate verteilt. Ich komme mit ihm ins Gespräch und frage ihn, sag mal, wozu lebst du eigentlich? Er wollte arbeiten. Dann sage ich, ja, wenn du arbeitslos wirst, was ist dann dein Lebenssinn? Keine Ahnung. Da steht vielleicht nachher über den Grabstein, nur Arbeit war dein Leben, nie dachtest du an dich, nur für die deinen Streben war deine höchste Pflicht. Ja, wenn ich so einen Spruch dann lese, denke ich immer, ein Pferd wird beerdigt. Nur Arbeit war dein Leben. Also, ich lebe natürlich nicht, um zu arbeiten, aber ich arbeite, um zu leben. Ein Unterschied, ja? Leute, die also dann arbeitslos wären, oder keine Arbeit finden, hätten wieder keinen Lebenssinn. Wir merken diese Fragen, die der König Salomo nach und nach abgearbeitet hat eigentlich, haben ihn auch nicht erfüllt. Er kommt zum Ergebnis, da hasste ich das Leben. Denn das Tun, das unter der Sonne geschieht, missfiel mir, denn alles ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Er sagt, es ist alles völlig sinnlos. Mein ganzes Leben ist Sünde, das sagt der reichste und mächtigste Mann damaliger Tage. Völlig sinnloses Leben. Der hat ehrlich über sein Leben nachgedacht. Vielleicht denken wir, bekommt man auch schon mal so Antwort, Pflichterfüllung sei Sinn des Lebens. Aber was ist denn meine Pflicht? Wenn man manchmal noch so alte Nazi-Leute hört, die in der Nazi-Zeit Juden da vergast haben, die sagen auch nur, sie haben ihre Pflicht erfüllt. Ja, glauben Sie, dass die Pflicht eines Menschen ist, andere zu vernichten? Das sicher nicht. Also Pflichterfüllung ist auch nicht absolut, als Maßstab zu werden. Ich sehe es als meine Pflicht an Ihnen heute Abend, die gute Botschaft von Jesus Christus zu sagen. Das ist auch keine Antwort. Pflichterfüllung ist keine Antwort. Es gibt vielleicht noch ganz andere Punkte, die man auch nennen könnte, aber diese hat dieser König Salomo uns gesagt. Was ist jetzt der Sinn unseres Lebens? Wenn eine Maschine gebaut wird und ich weiß nicht, wofür die Maschine gebaut wurde, wen frage ich dann? Ja, den Ingenieur, der es erdacht hat. Also den, der die Maschine erdacht hat. Den frage ich, sag mir mal, was hast du dir eigentlich mit dieser Maschine gedacht? Und genau so müssen wir es jetzt bei Gott machen, wenn es um uns Menschen geht. Dann müssen wir den fragen, der uns ins Leben gerufen hat, und das ist Gott. Dann müssen wir zur Bibel greifen. Denn nur die Bibel kann uns eine Antwort geben auf diese Frage. Alles, was Menschen erdenken, ist am Thema vorbei. Da gibt es diesen irischen Schriftsteller Beckett. Der hat einmal gesagt, der Sinn des Lebens sei der Unsinn. Das ist für mich echt unsinnig. Das befriedigt mich nicht. Kein Philosoph kann Ihnen eine Antwort geben auf diese Frage. Die stecken im gleichen Problem drin. Dann müssen wir tatsächlich zu Gott kommen und ihn fragen, Gott, sag mir mal, was hast du dir gedacht, als du den Menschen geschaffen hast? Warum hast du das gemacht? Warum hast du mich gewollt? Und dann gibt Gott eine Antwort. Schon ganz am Anfang der Bibel, in 1. Mose 1, Vers 26 sagt die Bibel, Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild nach unserem Gleichnis. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, Mann und Frau schuf er sie. Gott hat uns Menschen also geschaffen, damit wir ihn auf dieser Erde repräsentieren, damit er ein Gegenüber hat, mit dem er Gemeinschaft haben kann. Ein Mensch, der mit ihm redet und mit dem er reden kann. Das ist der Zweck unseres Daseins. Gott möchte uns für sich haben. Er möchte Kontakt, Gemeinschaft mit uns haben, mit uns, seinen Geschöpfen. Das edelt uns Menschen. Das macht den Unterschied auch zum Tier aus. Neben der unsterblichen Seele natürlich, war gestern Abend mal Thema. Und jetzt lief das am Anfang eine Zeit lang gut. Da hatte Gott Gemeinschaft mit dem Menschen und der Mensch Gemeinschaft mit Gott. Die Bibel sagt in 1. Mose 2, dass Gott der Herr einen Garten in Eden pflanzte und dorthin setzte er den Menschen, den er gebildet hatte. Eine wunderbare Gegend. Tolle Bäume, Früchte, alles stand parat. Und Gott sagt, du darfst von allem essen, außer von einer Frucht, die behalte ich mir vor, die darfst du nicht essen. Man fragt ihn natürlich, warum macht das Gott? Warum behält er sich vor und sagt, diese eine Frucht nicht? Er möchte damit zeigen, dass der Mensch Gott gegenüber verantwortlich ist und dass Gott das Sagen hat. Das war die Absicht. Der Mensch sollte wissen, ich bin untertan und soll untertan sein. Ich soll Gott gehorchen. Deswegen hat er dieses eine Gebot gegeben. Und er sagt, wenn du doch davon isst, musst du sterben. Und sterben meint auch, dass man aus der Gemeinschaft mit Gott kommt. Sterben meint daneben auch körperlicher Tod. Und Adam und Eva haben von dieser verbotenen Frucht gegessen. Und sofort war die Gemeinschaft mit Gott unterbrochen. Sofort. Die beiden wussten das auch. Die haben sich versteckt. Hier kommt zum ersten Mal das Thema Angst auf. Sie hatten Angst vor Gott, bis dahin gar nicht. Sie hatten doch gelebt mit ihrem Gott, haben mit ihm geredet. Die Bibel sagt es, dass Gott mit ihnen gesprochen hat. Und jetzt war alles vorbei. Tatsächlich alles vorbei. Der große Sinn des Menschen existierte nicht mehr durch die eine Sünde, die der Mensch begangen hat. Das Leben wäre fortan sinnlos gewesen für jeden Menschen, wenn es nicht doch die Möglichkeit wieder gäbe, Gemeinschaft mit Gott zu bekommen, zu ihm zurückzukehren. Gott gibt sein Ziel nicht auf. Bis heute nicht. Bis heute möchte er mit jedem Menschen in Kontakt treten und sagt, kehrt doch um zu mir. Ich möchte dein Gott sein. Ich möchte dich sogar zu meinem Kind machen. Ich möchte, dass du glücklich wirst, dass du ein sinnerfülltes Leben fortanführst, wenn du es mit mir lebst. Das ist eine Antwort, die ist allgemeingültig. Man kann das ganz kurz sagen. Sinnerfülltes Leben ist, mit Gott und für Gott zu leben. Das gilt sowohl in Europa, das gilt in Afrika. Das gilt für Arm, das gilt für Reich. Das gilt für Männer, das gilt für Frauen, das gilt für Kinder, das gilt für Erwachsene. Das gilt für alle Menschen. Noch einmal, mit Gott und für Gott zu leben. Jetzt haben wir doch ein Problem. Von Natur aus leben wir doch gar nicht mit Gott. Wir sind doch getrennt von Gott. Wie sagt Jesaja 59, Vers 2? Eure Ungerechtigkeiten haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott. Da gibt es doch diese riesige Kluft, die wir nicht überbrücken können. Wir schaffen es nicht. Und Gott hat unser Elend gesehen. Der Gott der Bibel ist ein Gott, der nicht nur Licht ist, der Sünde mit Namen nennt. Es ist auch der Gott der Liebe, der seinen Sohn gegeben hat als Opfer. Ihr Lieben, heute wird das Sühnopfer Jesu beiseite geschoben, sich darüber lächerlich gemacht. Aber das ist der einzige Weg zurück zu Gott. Dieser Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist, sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes 14, Vers 6. Er ist der Weg wieder zurück, den wir gehen müssen. Und er ist auch das Leben, das sich lohnt zu leben. Ich möchte dazu auch noch ein Bibelwort lesen. Zunächst aus dem Psalm 42, das uns deutlich macht, dass wir Menschen eine Sehnsucht im Herzen haben nach wirklich einem erfüllten Leben. Und dann sagt der Psalmdichter im Psalm 42, Vers 3, meine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott. Unser Lebensdurst wird also nur in dem lebendigen Gott erfüllt. Das sagt dieser Psalmdichter aus. Wir sind also auf Gott hin ausgerichtet. Das ist unser Zweck. Und da haben wir einen Durst in der Seele. Manche, die haben den tatsächlich. Wenn sie ehrlich sind, geben sie das zu. Andere verdrängen das. Aber das ist das Normale im Leben eines Menschen, dass er merkt, ich dürste nach wirklichem Leben. einem Leben, das sich lohnt zu leben. Psalm 42, Vers 3. Und jetzt kommt die tolle Antwort, die der Jesus Christus gegeben hat, dass Gott sich in ihm offenbart hat und er sagt, ich bin das Leben. Und in Johannes 10 sagt er uns in Vers 10, ich bin gekommen, dass sie Leben haben und es in Überfluss haben. Er möchte ein wirklich qualifiziertes Leben uns geben, ein sinnerfülltes Leben uns geben. Dazu kommt der Jesus hier auf diese Erde, vor 2000 Jahren. Dazu gibt er aber sein Leben auch am Kreuz. Dazu stirbt er. Das war notwendig, damit die Kluft zu Gott überbrückt werden konnte. Ich habe das eben gezeichnet, so ein bisschen mit dem einen Berg, wo Gott ist, und dem anderen Berg, wo wir Menschen sind. Und dazwischen eine riesige Kluft. Und in diese Kluft passt genau dieses Kreuz hinein, das sich auf beide Seiten legt. So sagt die Bibel auch in 1. Timotheus 2, Vers 5, Gott ist einer und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch Jesus Christus, der sich da in die Mitte hängt, an dem Kreuz hängt, über den wir dann zu Gott kommen können, über das Kreuz von Golgatha, über den Gekreuzigten, der uns dieses Leben geben möchte, dir und mir. Aber wichtig ist, dass er sagt, ich bin der einzige Mittler. Ohne mich kommt ihr nicht hin. Aber ich gebe mein Leben für dich. Ich opfere mich für dich, damit du wieder zu Gott kommen kannst. Damit du dein Leben sinnvoll führen kannst. Ja, noch viel mehr, damit du Vergebung deiner Schuld bekommst. Damit du neues Leben bekommst. Alles das schenkt der Jesus Christus, wenn wir zu ihm umkehren. Seht ihr, er zwingt niemanden. Wir können unser Leben so weiterleben wie bisher. Wir können manche Punkte uns vielleicht vorsagen, warum wir leben, was unser Leben sinnvoll macht. Aber wenn Sie ehrlich sind, gibt das Ihnen keine Antwort. Sie können aber auch zu dem kommen, der dort am Kreuz für Sie gehangen hat. Der Jesus Christus, der sagt in Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird niemals dürsten. Der Lebensdurst, wie wir eben Psalm 42 hatten, meine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott, wird gestillt, wenn man an den Herrn Jesus Christus glaubt. Was heißt das, an Jesus Christus zu glauben? Für wahr halten, dass er gelebt hat? Das ist Voraussetzung, aber das reicht nicht. An ihn zu glauben, heißt auch zu glauben, dass er der Retter geworden ist. Heißt dann automatisch zu glauben, dass ich Rettung nötig hatte, weil ich verloren bin. Denn sonst hätte ich nicht nach Rettung gerufen. Ich brauche doch keinen Retter, wenn ich nicht verloren bin. Zu glauben heißt dann auch darauf zu vertrauen, dass dieser Jesus am Kreuz für mich gestorben ist. Als er dort am Kreuz hing und ausgerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hat er meine Schuld bezahlt. Er ist gestorben mit den Worten, es ist vollbracht. Man kann es auch übersetzen, es ist bezahlt. Es ist bezahlt. Die riesige Schuld ist bezahlt. Zar Peter der Große hat er sich oftmals verkleidet und wollte so die Stimmung im Volk erfahren. Und eines Tages ist er auf einer Reise in eine ganz entfernte Garnison. Dort war ein Zahlmeister, der hat Gelder veruntreut. Dieser Zahlmeister bekommt an einem Tag die Botschaft, am nächsten Tag kommt jemand aus Moskau, der überprüft jetzt deine Bücher. Und dieser Zahlmeister setzt sich am Abend hin und rechnet Soll und Haben zusammen, geht an den Kassenschrank und zählt das Bargeld und stellt dann fest, eine riesige Summe fehlt. Er macht also Soll und Haben, Strich drunter, Betrag X fehlt und dann schreibt er darunter einen Satz, eine riesige Summe, wer kann sie bezahlen? Er weiß keine Lösung. Er sagt sich, diese Schande am nächsten Morgen will ich nicht ertragen. Er möchte Selbstmord begehen. Hat eine Pistole neben der Schublade liegen und holt sie da raus und grübelt und schläft darüber hinaus doch ein. An diesem Abend kommt Zar Peter der Große, gerade in diese Garnison. Kennt die Parole, wird eingelassen. Er geht durch die Gänge und sieht, da ist in einem Zimmer noch Licht. Sollte ja kein Licht mehr sein in der Nacht. Und er geht rein und sieht den schlafenden Soldaten da, will ihn schon richtig zur Raison bringen. Und dann sieht er auch noch den Zettel da liegen und weiß sofort, dieser Mann hat Geld veruntreut und er will ihn schon packen. Dann hat er doch großes Erbarmen mit diesem Soldaten. Dann holt er seinen Stift hervor und schreibt einen Namen, ein Wort unter die Frage des Soldaten, eine große Schuld, wer kann sie bezahlen? Er schreibt darunter Peter. Er geht wieder leise raus. Der Soldat wird wach, greift an der Pistole, hält sie an die Schläfe und da sieht er, da steht ja ein Name da unten drunter. Er rennt an den Schrank, holt Dokumente hervor und vergleicht die Unterschrift. Tatsächlich, die stimmt überein. Der Zar war hier. Am nächsten Morgen in aller Frühe kommt einer von Moskau mit dem fehlenden Geld. Und als dann der Kontrolleur kommt, war alles perfekt, das Geld war da. Eine große Schuld, wer kann sie bezahlen? In dem Beispiel war es Zar Peter der Große. Unter meine Lebensschuld, eine große Schuld, wer kann sie bezahlen? Da schreibt ein anderer drunter, ich habe bezahlt, Jesus Christus. Ich habe bezahlt. Das ist der Jesus, der dann sagt, wer an mich glaubt, wer diese Botschaft tatsächlich aufnimmt und sagt, Herr Jesus, du hast auch für mich bezahlt. Für mich Sünder bist du an das Kreuz gegangen. Mein Lieblingslied heißt, für mich gingst du nach Golgatha. Für mich hast du dich lassen schlagen. Für mich ertrugst du Spott und Hohn. Für mich wardst du von Gott verlassen. Herr, deine Liebe ist so groß, ich kann sie nicht begreifen. Das muss man glauben. Herr Jesus, für mich. Das meint, wer an mich glaubt, dann sagt der Jesus zum Thema heute Abend, außer Vergebung der Sünden, ja, du wirst niemals mehr dürsten, dein Lebensdurst ist gestillt für immer. Er sagt in Johannes 7, Vers 37, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Das Angebot, das gilt doch auch noch heute. Heute lädt er noch ein und sagt dann, komm doch zu mir. Ja, wie kommt man dann heute zu ihm? Indem man zu ihm betet. Seht ihr, früher gab es ja dieses Telefon mit den Schnüren, da ist das besser. Da musste man ihn abheben, ja, und dann hat man gewählt und auf der anderen Seite wurde abgehoben dann. Und wenn man heute den Herrn Jesus anruft, das Gebet beginnt, hat er schon abgehoben und wartet nur darauf, dass du weiterredest. Psalm 50, Vers 15 sagt, Das ist die, man nennt es auch mal die Telefonverbindung, die Telefonnummer zum Himmel. Rufe mich an am Tag der Not. Ich will dich erretten und du wirst mich preisen. Ruf mich an, sagt der Jesus. Sprich mit mir. Er fordert dazu auf. Das ist, wenn man zu ihm kommt und dann ihm seine Lebensschuld bringt und sagt, Herr Jesus, jetzt komme ich so, wie ich bin. So, wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Flecken rein. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Das hat eine Frau gedichtet. Sie war an einem Abend, war eine Sängerin, war an einem Abend aufgetreten im privaten Umfeld. Und da war ein Prediger des Evangeliums da und er sprach zu dieser Frau und sagt, gute Frau, Sie singen hervorragend. Aber wenn Sie nicht umkehren zu dem Herrn Jesus Christus, wie eine Hure, gehen Sie ewig verloren. Und die Frau schreit auf. Sie vergleichen mich mit so einer heruntergekommenen Frau. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Oh, sagt der Prediger, ich wollte Sie nicht beleidigen. Aber wenn Sie nicht umkehren wie so eine Hure, gehen Sie ewig verloren. Die Frau ist voller Brast und Zorn und rennt nach Hause. Aber das Wort lässt sie nicht mehr los. Und in der Nacht kommt sie zu dem Herrn Jesus Christus. Und dann dichtet sie dieses Lied. So wie ich bin, so muss es sein. Und der Refrain heißt immer, O Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Willst du auch deinen Lebensdurst gestillt haben? Der Jesus sagt es dir. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir. Da bist du an der richtigen Adresse. Alle anderen Adressen sind falsch. Können dir deinen Lebensdurst nicht stillen. Die Bibel sagt im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Wer den Sohn Gottes hat, das meint nicht an der Wand hängen oder ein schönes Bild von ihm zu Hause haben, sondern im Herzen haben. Da muss er hinein. Er sagt, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Hast du ihm schon dein Herz geöffnet? Bist du schon zu ihm gekommen? Dass du sagen kannst, jawohl, ich habe das Leben in dem Herrn Jesus gefunden. Mein Leben ist ein sinnerfülltes Leben. Vielleicht kennen einige von Ihnen eine Amerikanerin, die mit in jungen Jahren ins Wasser gesprungen ist, einen Kopfsprung gemacht und ist dann querschnittsgelähmt. Diese Frau hält Vorträge, schreibt Bücher, trotz ihrer Querschnittslähmung. Sie hat den Herrn Jesus in ihrem Leben. Sie hat ein sinnerfülltes Leben trotz Querschnittslähmung. Das schenkt der Jesus Christus. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Aber die Bibel sagt auch, wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Du lebst zwar, aber hast das Leben nicht. Und du gehst am Leben vorbei und wirst die ganze Ewigkeit auch ohne Gott verbringen müssen. Wisst ihr, Gott zwingt ja niemanden. Wer hier sein Leben ohne den Herrn Jesus leben will, den zwingt er auch nicht in der Ewigkeit bei ihm zu sein. Da wirst du dich ja gar nicht wohlfühlen. Die Konsequenz ist dann auch, du hast für alle Ewigkeit verspielt. Biblische Botschaft ist gute Botschaft. Gute Botschaft ist auch eine realistische Botschaft, die aufzeigt, was jemanden erwartet, der den Sohn Gottes nicht hat. Die Bibel sagt in Johannes 3, Vers 36, und das ist ein ganz schreckliches Wort eigentlich. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Dann wirst du das Leben, das sich lohnt zu leben, hier auf dieser Erde nicht haben und wirst es in alle Ewigkeit nicht sehen. Nein, heute lädt der Jesus ja noch ein. Auf dem letzten Blatt der Bibel, dann sagt er in Offenbarung 22, Vers 17, wen dürstet, der komme. Wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Umsonst heißt gratis, kostenlos, nicht vergebens. Aber es kommt auf die Worte drauf an, wer will. Zum Schluss möchte ich einfach fragen, es darf mal ganz persönlich werden. Willst du? Deine Entscheidung ist gefragt. Das kommt nicht über dich auf einmal, du musst dich entscheiden. Wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Gottes Geist bemüht sich um dich. Gott bemüht sich um dich. Er geht dir nach, bis heute. Und er klopft an. Aber du musst aufmachen. Auch bei dem Bibelwort Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Der Jesus ist ein Gentleman. Er tritt keine Türen ein. Er bittet und klopft an. Lass mich ein. Wie ist deine Antwort? Willst du ein sinnerfülltes Leben? Dann nimm den Herrn Jesus in dein Leben auf. Willst du weiterleben wie bisher? Dann musst du ohne ihn leben, ohne ihn sterben und die Ewigkeit ohne ihn verbringen. Das darf dir nicht passieren. Ich möchte heute einfach als Botschafter des Herrn Jesus dir sagen, er lädt dich ein. Komm doch her zu mir, der du mühselig und beladen bist, und ich will dir Ruhe schenken. Ich will dich erquicken, wie die Bibel es sagt. Ja, warum noch warten? Vielleicht haben Sie gemerkt, ich bin heute Abend angesprochen. Ich sollte diese Entscheidung treffen, heute Abend. Warum noch warten? Wir können das zusammentun, Sie können es alleine tun. Mir ist wichtig, dass Sie es tun. Dass Sie diese Entscheidung nicht aufschieben. Es gibt in der Apostelgeschichte einen Mann, der hat einmal gesagt, wenn ich aber gelegene Zeit habe, werde ich dich rufen lassen. Da war ein Prediger bei ihm gewesen, der hat ihm dieses Evangelium so deutlich gesagt. Und er wusste genau, ich bin jetzt gefragt. Er weicht aber aus und sagt, wenn ich gelegene Zeit habe. Die Zeit kam für diesen Mann nicht mehr. Deswegen sagt die Bibel auch heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Oder siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Ich kann einfach nur einladen, dass sie diese Entscheidung nicht aufschieben. Man sagt schon einmal gern, der Teufel hat ein liebes Möbelstück, das ist die lange Bank, auf die man hinschiebt. Ja, immer, später mache ich das, später mache ich das. Später kommt nie. Deswegen, man merkt, ich soll diese Entscheidung treffen. Mein Herz Jesus öffnen. Dann tu es heute Abend bitte. Und wenn du es getan hast, rede davon. Und damit möchte ich dann schließen. Im Römerbrief sagt die Bibel, mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Dann rede davon. Sag, gestern Abend habe ich den Herrn Jesus in mein Leben aufgenommen, habe ihm mein Leben übergeben. Und du merkst, Freude zieht in dein Leben ein. Willst du das nicht auch erleben? Und weißt du, was das Größte ist? Der Himmel freut sich sogar dann. Die Bibel sagt, es ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der umkehrt. Wer ist denn vor den Engeln Gottes? Ja, das ist Gott selbst. Gott freut sich, wenn ein Mensch hier auf dieser Erde zu ihm umkehrt, weil es sein Verlangen ist, was das Thema ja heute Abend war, Gemeinschaft mit dir zu haben. Für mich unvorstellbar, dass er Gemeinschaft mit mir haben will. Aber das ist unser Gott, unser Schöpfer. der die auch diese Gemeinschaft auch mit dir haben möchte. Nimm Jesus in dein Leben auf. Du wirst es nie, nie bereuen.